Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Doris Hafenbradl ist bei uns zu Gast, CTO und Managing Director von Electrokea. Und wir sprechen über das Potenzial von Urmikroben und zwar im Bereich der Methanherstellung. Electrokea arbeitet an einer Biomethanisierungstechnologie. Der Bereich nennt sich Power to Gas und man möchte Methan in Netzqualität aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff produzieren. Und dafür gab es gerade eine Series D-Finanzierungsrunde in Höhe von 36 Millionen Euro. Das Unternehmen ist wirklich gerade dabei, so richtig abzuheben. Und ich fand es ein super cooles Gespräch. Das werdet ihr gleich hören, weil Doris das wirklich auch toll erklärt. Kurz noch, bevor wir loslegen, der Hinweis auf vorhin. Denn in der vorangegangenen Folge vorhin um 13 Uhr hatten wir Marlon Braumann zu Gast, den Gründer der Amos Foundation und Partner von Elevate Capital. Und wir haben darüber gesprochen, wie die Amos Foundation mit der Unterstützung von insgesamt 100 Guardians, so nennen sie ihre Mitglieder, den Tierbestand und die Biodiversität in Afrika erhalten möchte. Und zu diesen 100 Mitgliedern gehören wirklich sehr, sehr viele Leute, die ihr auch kennt. Philipp Westermeier ist dabei, Lea-Sophie Kramer ist dabei, Tim Sievers von Deposit Solutions ist dabei, Markus Fuhrmann ist dabei, Lisa Grado ist dabei und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze Reihe an bekannten Namen aus der Startup-Szene. Und ich fand das ein super cooles Gespräch, weil da steckt so viel Potenzial drin, auch inspiratives Potenzial. Also die Möglichkeit, andere zu inspirieren, vielleicht etwas Ähnliches in anderen Bereichen zu gründen, vielleicht sich andere Probleme vorzunehmen und dafür wieder Leute zu motivieren und abzuholen und ja, einfach vielleicht auf diesem Weg die dringendsten Probleme des Planeten einfach ja separat anzugehen. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Hört euch das mal an. Das ist, wie gesagt, unser Gespräch um 13 Uhr. Wenn ihr einfach in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt, dann findet ihr das schon. Und jetzt genug der Vorrede, jetzt gehen wir rein in das Gespräch mit Doris Hafenbradl, CTO und Managing Director von Electrokea. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily Interview.
Ja, ich freue mich sehr. Doris Hafenbradl ist hier, CTO und Managing Director von Electrokea. Hallo Doris.
Hallo Jan.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wir sprechen über eine Finanzierungsrunde. Und was mich aber besonders freut ist, ich weiß, ich werde jetzt gleich wieder was lernen, ja, weil es ein Bereich ist, den ich überhaupt nicht kenne. Führ uns noch mal ein bisschen durch, was ihr macht. Ihr seid ja eigentlich kein richtiges Startup mehr. Euch gibt schon 10 Jahre, aber der Bereich, in dem ihr unterwegs seid, du hast ja einen sehr, sehr, ich würde mal sagen, ich glaube, Pharma-Background und physischen Background. Das ist schon krass, was ihr da macht, finde ich.
Ja, es ist wirklich krass. Es ist eine sehr, sehr spannende Sache, die wir hier machen. Wir haben einen Biokatalysator, der kommt aus der Domäne der Archaeen, also Urmikroben, die ältesten Organismen, die es auf der Erde gibt. Und die sind sehr genügsam. Die machen aus Wasserstoff und CO2 Methangas, und zwar erneuerbares Methangas. Und es kann direkt in die Gasleitungen, die existierenden Gaspipelines eingespeist werden. Und der Ursprung des Wasserstoffs, der kommt aus dem Strom und über die Elektrolyse wird dann Wasserstoff hergestellt. Und die Organismen brauchen tatsächlich praktisch nichts anderes als diesen Wasserstoff und dieses CO2, einmal als Energiequelle und das CO2 als Kohlenstoffquelle. Und dann machen die den ganzen Tag Methan, ohne dass wir groß was dazu beitragen müssen. Die befinden sich in so einem Bioreaktor, nennen wir das. Da wird einfach das Gas eingespeist, da ist eine Flüssigkeit drin, eine Salzwasserlösung. Und da befinden sich diese Archaeen, dieser Biokatalysator drinnen. Und wir speisen das Gas ein und dann werden Wasserstoff und CO2 eben in Methangas umgewandelt. Das Verfahren nennt man Power to Gas, also es wird Strom in Gas umgewandelt. Also eine Energieform wird in die andere übergewechselt Und die zwei Hauptanwendungsbereiche für solche Technologien sind einmal die Energiespeicherung. Also wir speichern elektrische Energie, also erneuerbare elektrische Energie in Form von erneuerbarem Gas, was dann im existierenden Gasnetz gespeichert wird. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Batterie in Anführungszeichen. Dort können wir über den Sommer hinweg speichern, sodass das Gas dann im Winter verwendet werden kann. Zum Beispiel, wir können das Gas transportieren vom Norden in den Süden. Ist alles gar kein Problem. Und man kann dieses Gas auch wieder verstromen, wenn man denn mehr Strom, also Energieform des Stroms wieder braucht. Das ist die eine Anwendung. Und der andere Teil bezieht sich mehr auf das CO2, weil wir haben ja zu viel CO2, das wir emittieren aus verschiedensten Anlagen, aus Biogasanlagen kommt CO2 raus, aus Fermentationen aller Art, aus den Zementwerken, aus der Stahlindustrie, alles Mögliche. Dieses CO2, also egal aus welcher Quelle, können diese Archaeen in erneuerbares Methan umwandeln und somit können wir einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten.
Ich finde das total irre, wenn ich dir zuhöre. Also ich würde dich jetzt am liebsten fragen, wie kommt man auf so eine Idee? Aber ich habe verstanden, du bist nicht von Anfang an dabei gewesen. Du hast das Management irgendwann übernommen, ne? Ich glaube nach 3 Jahren oder so, ne?
Ja, ich war nicht der wissenschaftliche Gründer, leider. Das war der Professor Laurie Metz an der Universität in Chicago. Dort wurde auch, Laurie Metz ist einer der Gründer und auch der Mitch Hein, unser CEO. Der hat die Firma tatsächlich von Anfang an begleitet. Ich bin dazugekommen jetzt vor 7 Jahren, weil ich das Unternehmen ist momentan lokalisiert in München oder außerhalb von München in Planegg. Und ich war schon in München lokalisiert und fand die Technologie und die Idee wahnsinnig spannend. Und als dann das Unternehmen hierher gekommen ist, bin ich dazu gestoßen, weil ich einen Hintergrund in diesem Archäenbereich habe. Also ich komme aus dem Archäenzentrum in Regensburg. Dort habe ich meine Doktorarbeit beim Professor Karl-Otto Stetter verfasst, der das Archäenzentrum dort geleitet hat. Und somit kann ich eben einen Beitrag auch von der technischen Seite her liefern. Deswegen bin ich auch hier als CTO, also als technische Leiterin und zugleich als Geschäftsführerin beim Unternehmen dabei. Und der Mitch Hein, der einer der ursprünglichen Gründer ist, ist unser CEO und eben auch einer der Geschäftsführer.
Ja, ich hatte das in der Pressemeldung gesehen, dass du beim Professor Dr. Karl Stetter warst und dort über hypothermophile Archaeen geschrieben hast oder geforscht hast. Und da habe ich mich schon gefragt, wie entdeckt man denn so ein Thema für sich?
Ja, ich habe an der Universität Regensburg studiert und habe dann auch Vorlesungen beim Professor Stetter gehört. Und da hat mich von Anfang an dieses Thema dieser Archaeen, dieser extremophilen Archaeen, diese unterschiedlichen, die es da gibt, die leben alle in extremen Umweltbereichen, also kochendes Wasser zum Beispiel. Also unsere, die wir verwenden, die leben am liebsten bei 65 Grad Celsius. Okay. Und da hatte man ja früher eigentlich gedacht, dass da gar kein Leben möglich ist. Also das ist relativ neue Forschung, also so 40 Jahre vielleicht, wenn man zurückgeht. Da hat man erst überhaupt solche Organismen identifiziert, das erste Mal in Lebensumständen, die man gar nicht für lebenswürdig oder gar nicht für möglich gehalten hat.
Und vielleicht kannst du uns mal du sagst es ja Urmikroben, vielleicht kannst du noch mal eine, oder ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt plastisch rüberbringen kann, wie groß hat man sich die vorzustellen?
Ah ja, genau, die sind, die sehen aus wie Bakterien. Also wenn man, man muss sie mit dem Mikroskop betrachten, wenn man sie sehen will als einzelne Organismen, aber man kann sie im Mikroskop nicht unterscheiden von Bakterien, also so auch Krankheitserreger oder sowas, die sehen ähnlich aus. Und von der Größe her gleich. Aber diese Archaeen, die sind eben völlig harmlos und bewohnen diese extremen Lebensbedingungen. Und also sind mikroskopisch klein. Wenn man jetzt bei uns den so einen Bioreaktor, die im Labor stehen, die sind aus Glas, da kann man die dann auch sehen, weil es eben sehr, sehr viele sind, dann sehen die aus wie so eine grüne Suppe, wie so eine Erbsensuppe ungefähr sieht es aus, wenn da ganz, ganz viele von denen da sind.
Ich finde das total irre, ja. Und also du hast jetzt über die Anwendungsbereiche schon ein bisschen gesprochen. Vielleicht kannst du uns trotzdem mal so ein bisschen jetzt noch durchführen, euer Unternehmen. Wo steht ihr da gerade und wo geht jetzt die Reise hin? Wir sprechen ja, wie gesagt, vor dem Hintergrund einer großen Finanzierungsrunde.
Also wir haben angefangen hier in Deutschland mit wirklich Labor. Aktivitäten, das heißt ein Glasreaktor, der ein Füllvolumen von ungefähr 1 Liter hat, nur dass man sich's mal so vorstellen kann. Und wir haben dann als erste große Aktivität in den ersten Jahren hier, haben wir die erste industrielle Pilotanlage entworfen und dann auch umgesetzt, in Betrieb genommen und dann im großen Maßstab diese Archäen eingesetzt. Und damit man jetzt mal einen Vergleich hat, also wir haben 1 Liter im Labor und 3600 Liter in diesem Bioreaktor in der Pilotanlage. Also da war schon ein sehr, sehr großer Sprung drin. Das haben wir dann über mehrere Jahre in diesem Maßstab wirklich getestet und sehr viele Versuchsreihen auch fahren können, um die Technologie nochmal zu verfeinern und auch wirklich zu sehen, wie lässt die sich im Großen, im Industriemaßstab auch verwerten. Und haben dann noch eine zweite Pilotanlage gebaut, die war in der Schweiz, in Solothurn lokalisiert. Also beides waren Förderprojekte, haben wir Zuschüsse erhalten auch. Und haben dann die Technologie eben über 3,5-4 Jahre im Feld, im Industriemaßstab getestet und sind jetzt so weit, dass wir wissen, die Technologie funktioniert wunderbar. Diese Archäen, die sind extrem robust. Die können alle möglichen Bedingungen aushalten. Also wir haben natürlich auch beim Testen in diesen Industrieanlagen viele Fehler gemacht. Manche Sachen haben wir absichtlich natürlich gemacht, um zu sehen, wie robust ist dieses System. Andere Sachen sind einfach passiert. Dafür sind diese Pilotanlagen natürlich auch da. Und wir haben es nicht geschafft, diese Archäen irgendwann mal wirklich zu schädigen, sodass wir den Prozess unterbrechen mussten. Und wir haben über 3,5 Jahre praktisch mit der gleichen Kultur da gearbeitet und wunderbare Daten generieren können. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle angelangt, wo wir diese Technologie auch für den Kunden einsetzen wollen. Und das ist immer die größte Schwierigkeit. Man hat eine neue Technologie, die hat man im industriellen Maßstab erprobt. Und jetzt, wer möchte und wer will der erste Kunde sein? Jeder möchte gerne eigentlich eher so der zweite sein, so tendenziell. Natürlich finden alle das sehr spannend, was wir machen. Und deswegen arbeiten wir jetzt momentan mit Fördergeldern vom sogenannten EC Accelerator Programm. Das sind Fördergelder von der Europäischen Kommission oder vom Europäischen Innovation Council, um genauer zu sein, die genau dafür gedacht sind, diese Technologien jetzt dahin zu skalieren, dass sie für den Kunden angewendet werden können. Also dass die Technologie in dem Größenmaßstab dann auch bereits vorentwickelt ist, damit die kommerziellen Projekte dann schnell starten können und dass auch der Preis natürlich so einer Anlage nach unten geht. Weil es ist klar, dass die ersten Industrieanlagen, die sind immer die teuersten. Und das ist auch bei der Solarindustrie, bei der Windindustrie damals so gewesen. Die ersten Installationen sind natürlich extrem teuer. Und dann gehen die Preise nach unten, weil man standardisieren kann, weil man einfach viel mehr Erfahrung hat, wie solche Anlagen entwickelt werden, weil man die Baupläne bereits hat. Und daran arbeiten wir momentan. Das heißt, wir haben jetzt mit den Geldern, die auch über die Finanzierungsrunde reingekommen sind, haben wir jetzt ein Projekt, das erste kommerzielle Projekt in Europa, in Dänemark, in Roslev, in Angriff genommen. Da laufen momentan die Genehmigungsverfahren, damit wir die Anlage dann auch bauen können und die Designarbeiten für die Skalierung von dem Pilotmaßstab hin zu diesen Industrieanlagen. Da sind wir schon sehr weit fortgeschritten.
Total faszinierend. Ne? Also genau, du hast gerade gesagt Fördergelder, aber ihr habt auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 36 Millionen Euro, glaube ich, ne, insgesamt. Das ist wirklich schon enorm. Vielleicht magst du es nochmal kurz durch die Investoren durchführen.
Ja, sehr gerne. Also wir sind natürlich sehr, sehr froh über diese Investitionsrunde. Das sind erstmal unsere bereits existierenden Investoren dabei, allen voran Munich Venture Partners. Die waren auch einer der Gründe, warum wir hier in München sind, weil die auch schon die Serie A angeführt haben. Und die waren natürlich interessiert, dass wir hier nach Deutschland oder nach München kommen. Haben wir auch sehr viel davon profitiert, dass wir hier die Nähe zu unseren Investoren haben. Die haben uns sehr viel schon geholfen, haben viel von ihren Netzwerken profitiert. Dann ist Brain to Venture dabei. Wir haben, wen haben wir noch? Die KfW ist einer der Investoren. Energie 360 Grad aus Zürich, Kalisa aus der Schweiz und Focus First, der ursprüngliche Investor. Das sind eine Gruppe, die von Mitch Hein und seinen Partnern auch angeführt wird. Die haben damals auch schon in den ganz, ganz frühen Phasen eben Gelder eingeworben und auch Gelder zur Verfügung gestellt. Dann, genau, das sind unsere derzeit, jetzt habe ich den wichtigsten strategischen
Investor. Ich wollte gerade sagen, der Lead-Investor habt ihr noch vergessen, ne?
Ja, der strategische Investor auch aus der letzten Runde war Storengy, ein Teil von Engie. Und mit denen arbeiten wir auch strategisch zusammen, weil die haben ein sehr starkes Interesse an Biomethan. Also die sind daran interessiert, Biomethan wirklich in den Markt zu bringen. Und mit denen arbeiten wir auch an einem Förderprojekt in Frankreich, an dem sogenannten Hyconet-Projekt. Das waren die bisherigen Investoren. In den frühen Phasen war auch noch Sirius Eco Ventures dabei. Damit schließt sich der Kreis für die ursprünglichen Investoren. Und neu dazugekommen ist jetzt Baker Hughes in dieser Serie D. Und es macht natürlich jetzt nochmal einen sehr, sehr großen Unterschied, weil jetzt ist ein Provider im Bereich Öl und Gas dabei, die im Großmaßstab ihren Industriezweig dekarbonisieren wollen. Die haben selber eine Technologie im Bereich von Carbon Capture, das heißt CO2-Technologie, die CO2-Ströme, die aus irgendwelchen Kaminen zum Beispiel rauskommen, die werden aufkonzentriert und dann können die weiterverwertet werden, eben zum Beispiel umgewandelt werden in Methan mit unserer Technologie. Und die haben natürlich da eine große Aufgabe, ihren Bereich da zu dekarbonisieren. Das ist nicht so ganz trivial, da gibt es viel zu tun. Das sind sehr, sehr große Mengen an CO2 verfügbar, die erstmal aufgefangen werden müssen. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, das CO2 entweder irgendwo im Großmaßstab zu speichern oder eben neue Rohstoffe daraus zu generieren, wie dieses erneuerbare Methan. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber Baker Hughes ist besonders interessiert eben an diesem erneuerbaren Methan als Produkt aus dem CO2, was ihre Kunden emittieren.
Und hat euch die Bundesregierung schon angerufen und gefragt, wann ihr soweit seid, dass wir Nord Stream 2 nicht mehr brauchen?
Das wäre schön, aber es ist natürlich auch unsere Idee, dass wir so viel erneuerbares Methangas generieren können mit unserer Technologie, dass wir wirklich das fossile Methangas nicht mehr brauchen. Und das ist natürlich eine Technologie, mit der das möglich ist. Es gibt natürlich noch Limitationen. Es braucht genügend Strom. Erneuerbaren Strom braucht es natürlich vor allem, weil das der Ausgangspunkt ist, um dieses Methan herzustellen. Also auch an der Stelle muss natürlich noch viel passieren, um jetzt wirklich diese ganz großen Mengen zu generieren. Aber wir wollen schon wirklich in diese Größenordnung, dass man, sagen wir mal, 100.000 Tonnen pro Jahr auch wirklich umsetzt, 100.000 Tonnen CO2 umsetzen kann in Methangas zum Beispiel. Das wäre so eine Größenordnung, die wir uns gut vorstellen können, auf die wir jetzt momentan hinarbeiten. Und davon soll es dann natürlich viele, viele Anlagen geben. Das System soll dann multipliziert werden Und so kann man dann irgendwann, hoffe ich, auch das erneuerbare Gas einsetzen und das fossile Gas komplett loswerden, um wirklich auch diesen Sektor, diesen Energiesektor zu dekarbonisieren. Weil es wird oft auch vergessen. Es gibt jetzt neue Diskussionen, gerade in Deutschland, aber es wird sehr großer Fokus auf die Dekarbonisierung des Strombereiches gelegt, also Wind und Photovoltaik oder Wasserkraft, das kennt ja praktisch jeder und es ist auch jedem klar, dass man von den Kohlekraftwerken weg muss. Aber dass der zweite Teil der Energie, nämlich die Gasenergie, ja auch eine ganz wichtige Rolle in unserem alltäglichen Leben spielt, das wird oft vergessen. Also wir kochen mit Gas oder wir heizen mit Gas, wir fahren mit Gas. Da gibt's ja ganz, ganz viele Anwendungen. Viele Industriezweige brauchen Gas. Und auch dieser Energiebereich, dieses Gas kann auch dekarbonisiert werden, eben mit unserer Technologie. Und das ist ein sehr, sehr großer Anteil der Energie, die momentan in Deutschland oder auch natürlich auch in vielen anderen Ländern verwendet wird.
Und ich höre raus, es ist auf jeden Fall Cleantech, es ist nachhaltig, ne, wenn ich dir richtig folge, wenn man die richtige Energie als, sagen wir mal, einspeist und auf nachhaltige Energie setzt dabei. Aber ist es denn auch kostenkompetitiv? Also könnt ihr auch mitspielen quasi, weil der Gaspreis, ich habe mir den mal angeguckt, die Gaspreisentwicklung, man prognostiziert, dass die jetzt in der Zukunft sehr stark steigt, aber in den letzten 10 Jahren war das ein relativ stabiler Abgabepreis, glaube ich, zumindest für die Endverbraucher.
Genau, also der fossile Gaspreis, der war ja lange Zeit sehr, sehr niedrig, was das Gas an sich ja attraktiv gemacht hat. Jetzt haben wir erst kürzlich eben diese Preissprünge und diese neuen Entwicklungen. Man weiß natürlich nicht genau, wo die Gaspreise hingehen, aber dieser günstige Gaspreis, also fossile Gaspreis, der war natürlich schon oder ist schon eine Herausforderung, weil man erneuerbares Methangas oder auch Biogas gibt es ja auch als Alternative aus der Fermentation raus. Die müssen natürlich anders bewertet werden, weil es eben alternative, dekarbonisierte Gase sind. Da gibt es dann schon ein Upside und auch zum Teil freiwillige Märkte, eben dass der Verbraucher zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne erneuerbares Gas und man ist dann eben bereit, genauso wie für erneuerbaren Strom, auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Also der Markt gibt es an sich her, dass diese Gase höher bewertet sind und dass die auch einen höheren Preis erzielen können. Wenn man jetzt aber vergleicht, wie viel Strom brauche ich im Vergleich zum Gas, dann muss aber trotzdem der Strompreis natürlich niedrig sein. Und das ist aber genau die Herausforderung, die ja jetzt auch adressiert wird mit der ganzen Wasserstofftechnologie. Das ist exakt das gleiche Thema. Ein Schritt ist ja jetzt schon mal gemacht. Die EEG-Umlage ist zum Beispiel schon zum großen Teil zumindest abgeschafft worden für solche Projekte. Das hilft auf jeden Fall schon mal, um diesen Strompreis auch anzupassen, damit der auch interessant ist für solche Projekte. Und da geht es nicht nur um die Methanherstellung, sondern um die Produktion jeglicher Produkte, die mit dem Wasserstoff eben starten müssen, weil das CO2 ist einfach ein totes Molekül energetisch. Das heißt, man braucht immer Wasserstoff, um das CO2 dann verwertbar zu machen und in ein Produkt umzusetzen. Also all diese Technologien haben diese Herausforderung, dass man günstigen Strom benötigt und erneuerbaren Strom natürlich benötigt. Deswegen muss der auch ausgebaut werden. Und muss eben auch günstiger werden noch. Und der Gaspreis, das ist eine gute Sache, wenn der nach oben geht. Aber was auch hilft, also für mich zu Hause ist es natürlich, wie für jeden, ja, okay, das sind neue Dimensionen, plötzlich neue Gaspreise auch zu haben. Und die muss man natürlich auch akzeptieren im Sinne der Energiewende, genauso die höheren Strompreise. Aber insgesamt helfen auch höhere CO2-Preise für die CO2-Zertifikate. Auch diese Entwicklung hilft für unsere Technologie und auch für andere Technologien, um einfach da auch die Incentives richtig zu setzen, damit diese erneuerbaren Gase oder anderen Produkte eben vergleichbarer werden mit den fossilen. Das ist ja auch, sieht man ja auch an der Tankstelle. Da steigt der Preis jetzt von diesen fossilen Rohstoffen und es gleicht sich immer mehr an diese erneuerbaren Rohstoffe dann an. Das ist eine sehr positive Entwicklung.
Total
uns.
Nachvollziehbar, ja. Und sag mal, eine kurze Frage noch zum Schluss. Archaeen nennen die sich, ne? Sind die in irgendeiner Form limitiert? Also wie hat man sich die Produktion von denen vorzustellen? Weil die braucht ihr ja auch in immensen Mengen, ne?
Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Also man fängt mit sehr, sehr wenigen von diesen Archaeen an. Also wir haben ja hier im Labor haben wir sehr, sehr viele. Wir haben viele Reaktoren am Laufen. Das ist so der Startpunkt. Und wenn man dann ins Feld geht und diese Industrieanlagen startet, das erste Mal, dann fängt man ja mit ein paar Kanistern voll mit diesen Archaeen an. Die gibt man dann in diesen Bioreaktor rein. Da ist schon Salzwasserlösung drinnen. Da werden die dann reingepumpt. Und dort vermehren die sich, sobald man das Füttern mit Wasserstoff und CO2 anfängt, die vermehren sich so stark in den ersten Stunden und Tagen bis dahin, dass sie dann merken, okay, wenn wir uns jetzt weiter vermehren, dann haben wir nicht mehr genug Futter für uns selber. Und dann stabilisiert sich die ganze Population. Und dann werden es nicht mehr, sondern dann bleibt die Population dann exakt gleich über Jahre hinweg im Prinzip. Und die kann man immer wieder nachzüchten im Prinzip, weil wenn die viel Platz haben, also wenn man die verdünnt praktisch, dann wachsen die so viel wie im Gas, also Futtergas, für die zur Verfügung steht. Da passen die sich einfach an.
Das heißt, die sind nicht der Engpass für euch und das klingt ja fast so ein bisschen nach einem kollektiven Bewusstsein, ne?
Ja, also es passiert auf jeden Fall, irgendeine Nachricht wird da verteilt, die alle Organismen da in diesem Reaktor erreicht und dann hören die auf, sich zu teilen.
Ah, hochinteressant. Jetzt würde ich normalerweise Startups immer fragen, weil Startups, also Digital-Startups vor allem dafür bekannt sind, dass sie sich sehr schnell entwickeln. Bei euch habe ich jetzt rausgehört, ist der Entwicklungszyklus ein bisschen langsamer. Vielleicht frage ich mal, wo steht ihr denn in 3 Jahren?
Oh, in 3 Jahren, da haben wir dann auf jeden Fall schon eine ganze Reihe an mit Biomethanisierungsanlagen im Feld. Ich sag mal, wir sind bei 50, 60 Mitarbeitern. Also wir werden nicht, wir sind jetzt 30 momentan, wir werden nicht enorm wachsen von der Mitarbeiterzahl her. Also schon wachsen, aber nicht enorm, weil wir die Anlagen selber nicht bauen. Also wir sind die Technologieanbieter. Wir haben also hier Ingenieure, Entwicklungsingenieure, Biologen, die die Technologie immer weiter voranbringen, sie billiger machen, effizienter machen. Aber die Technologie wird lizenziert an diejenigen, die dann die Anlage betreiben und gebaut werden sie dann von Fachleuten, die das einfach sehr viel besser können als wir, die einfach Anlagen bauen als ihr Geschäftsmodell.
Total interessant. Und diese 50, 60 Mitarbeiter von 30, du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter. Vielleicht möchtest du mal kurz sagen, wen ihr sucht.
Ja, wir suchen momentan akut jetzt durch diese Finanzierungsrunde, haben wir auch wirklich sehr intensive Pläne, die ersten kommerziellen Projekte ins Feld zu bringen. Also wir suchen Mitarbeiter im Bereich von Business Development, Sales und auch vor allem Prozessingenieure, Projektmanager, die diese Art der Projekte einerseits mitentwickeln auf der Business Development Seite, aber auch dann die Ausführung und die Interaktion mit den Kunden und mit den Firmen, die Anlagen dann bauen, ausführen und Projektmanagement dann auch machen.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Und ja, wie du weißt, also wirklich toll, was ihr macht, muss ich sagen. Und wie du weißt, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir all unsere Gäste fragen oder bitten, ein Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Also, mein Lieblingstool ist DeepL. Das verwende ich besonders gerne, weil wir mit sehr vielen unterschiedlichen Ländern interagieren. Also die Märkte sind weltweit. Das heißt, ich brauche auch manchmal schnell eine Übersetzung und durchaus auch Übersetzungen von Dokumenten, Vertragsdokumenten. Und da ist einfach dieses DeepL-Tool eins der besten. Oder das Beste, was ich bisher gefunden habe, da gibt's eine Free-Version für kleine Übersetzungen. Das ist, glaube ich, ein super Tool für alle, die ab und zu mal schnelle Übersetzungen brauchen. Und dann gibt's aber auch ein kommerzielles Tool, was auch nicht zu teuer ist. Und das verwenden wir dann durchaus auch mal für die Erstübersetzungen von Verträgen. Uns auch von unseren Anwälten empfohlen worden. Das ist also, bringt Übersetzungen, die nah genug an Vertragssprache auch dran ist, sodass man damit auch ganz gut arbeiten kann oder zumindest einen guten Startpunkt findet.
Ist ein super Tool, kommt aus Deutschland, ne? Ist, glaube ich, ein Kölner Unternehmen. Das ist ganz, ganz toll, was die da gebaut haben. Und da habe ich in Erinnerung, ist der Matt Kohler mal eingestiegen. Das ist einer der Facebook-Mitgründer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Benchmark. Also ist ein krasses Vorzeigeunternehmen und hat, glaube ich, sowas wie Google Translate und so längst den Rang abgelaufen. Ne?
Ja, genau.
Ja. Mhm. Und könnt ihr das auch benutzen für wissenschaftliche Themen oder ist es bei euch, du hast jetzt Vertragswerke da, gesagt, weil wissenschaftlich ist wahrscheinlich noch ein bisschen komplizierter, ne?
Aber es funktioniert auch gut, haben wir auch schon viele Anwendungen gehabt. Wir haben oft Förderanträge, wir haben sehr multidisziplinäres, aber auch sehr internationales Team hier bei Elektrocare. Das heißt, nicht jeder spricht Deutsch hier oder zumindest fließend Deutsch. Und manche Förderanträge zum Beispiel oder Publikationen oder auch Berichte, die wir schreiben, die müssen entweder in Deutsch oder in Englisch geschrieben werden. Und damit auch wirklich alle Mitarbeiter da mitwirken können, muss man manchmal in die eine oder andere Richtung auch diese wissenschaftlichen Dokumente übersetzen. Und es funktioniert genauso gut.
Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
Doris, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz toll, was ihr da macht, muss ich sagen. Finde ich, also wie gesagt, ich habe es ja vorher gesagt, es ist ein Bereich, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, aber ich freue mich sehr, dass ich was über Urmikroben lernen durfte. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen und wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
Ja, wunderbar. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Doris Hafenbradl, CTO und Managing Director von Elektrocare. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter und oder hinterlasst uns eine kurze Bewertung entweder auf Apple Podcast oder bei Spotify. Das geht ganz schnell, immer nur einen Klick und dann könnt ihr vielleicht noch kurz dazu schreiben, wie ihr findet, was wir hier tun oder vielleicht auch Verbesserungsvorschläge hinterlassen. Und oder denkt doch mal kurz drüber nach, wer aus eurem Bekanntenkreis oder Freundeskreis sich vielleicht genau für diese Folgen interessiert, die wir hier produzieren. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.